über 500 wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von ätherischen Ölen auf den menschlichen Organismus beweisen. Es wirkt auf den Körper, es hat aber auch eine seelisch-emotionale Wirkung. Fördert die Konzentration und fördert das logische Denken.
Bei 8 Stunden, wie man quasi das Öl, den Geruch um sich herum hat, 3500 weniger Herzschläge in der Nacht.
Das Körper, Geist und Seele miteinander verbindet und da einen Heilungseffekt bringt. Und das ist der Grund, warum ein ätherisches Öl direkt auf unsere Emotionen wirken kann. Bereich, der nahezu jeden zweiten trifft.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und zwar mit Marcel Rüffel. Er ist Physiotherapeut, er ist Heilpraktiker und er ist Aromatherapeut. Wir werden heute über Aroma sprechen, Aromaaufgüsse, Aroma in der Sauna, was man mit dem alles machen kann, Neurodermitis, über die Studienlage zu Schlaf, Aromamischungen, was man machen kann, um sich auf den Schlaf vorzubereiten, was für Wundheilungen gibt und natürlich auch, was man mit Aromaölen auf keinen Fall machen sollte. Viel Spaß mit der Folge. Fangen wir mit etwas Faszinierendem an. Wenn du an einem ätherischen Öl riechst, wie direkt ist der Reiz dann beim Nervengefühlszentrum? Wie kommt der an?
Also Anton, das ist so, dass dieser Reiz direkt ankommt. Das hängt damit zusammen, dass das ätherische Öl als einzige Sinnesinformation direkt über den Riechnerv in das Gehirn geleitet wird und hier vor allem in ein bestimmtes Areal, und das ist das limbische System. Und das limbische System ist eine Ansammlung von Nervenzellen, die direkt mit unseren Emotionen vergesellschaftet sind. Das heißt, im limbischen System werden Dinge wie Liebe, Freude, Ärger, Wut ausgebildet. Und das ist der Grund, warum ein ätherisches Öl direkt auf unsere Emotionen wirken kann.
Erzähl mal, Marcel Rüffel, wer bist du und was machst du?
Also ich bin Physiotherapeut, ich bin Heilpraktiker, ich bin zertifizierter Aromatherapeut, bin mittlerweile mit meiner Frau seit einem über Vierteljahrhundert selbstständig in eigener Praxis. Wir behandeln von A bis Z unterstützend quasi alles. Und ich bin deswegen Therapeut geworden, um etwas Gutes am Menschen zu tun. Das war mein Ansatz. Und wie ich dazu gekommen bin, kann ich vielleicht nachher erzählen. Es gab da ein paar Dinge, die in meinem Leben, wo ich sportlich aktiv war, wo ich meine sportliche Laufbahn an den Nagel hängen musste. Und so bin ich in die Physiotherapie gekommen. Und die hat mir den Weg geebnet für, weiß Gott, welche Möglichkeiten es in der Naturheilkunde, in der Komplementärmedizin alles gibt.
Mega. Okay, das heißt Physiotherapeut, Aromatherapeut und Heilpraktiker. Das sind ja ordentliche Ausbildungen. Wie bist du dazu gekommen? Können wir ja direkt darauf einsteigen.
Also zur Aromatherapie jetzt?
Ja, oder grundsätzlich so, also so gut, der Weg zum Ganzen.
Der ganze Weg in Kurzform. Ich wollte eigentlich Fußballprofi werden. Ich bin sehr stolz darauf. Ich bin mal von Ralf Rangnick beobachtet worden, der jetzige österreichische Nationaltrainer. Eine Verletzung hat mir das Ganze widersagt. Dann habe ich eine Physiotherapieausbildung gemacht, weil durch die Verletzung war ich in einer Physiotherapiepraxis. Das hat mir gefallen. Ich dachte damals, die Physiotherapie arbeitet nur mit Sportlern, habe dann gemerkt, dass die Physiotherapie in allen medizinischen Fachbereichen sich etabliert hat. Dann habe ich da sehr viel Physio gemacht, habe dann eine Osteopathie-Ausbildung gemacht und somit kam ich dann zum Heilpraktiker, weil ich dann gemerkt habe, dass es nicht nur um Beschwerden am Bewegungsapparat geht, sondern dass man sehr, sehr viele Dinge grundsätzlich in der Alternativmedizin machen kann. Und die Schulmedizin, ich komme daraus und bin nach wie vor auch ein Verfechter der Schulmedizin, aber es gibt halt mittlerweile viele Menschen, die sind schulmedizinisch gesund und denen geht es trotzdem schlecht. Und deswegen kann man da alternativmedizinisch natürlich sehr viel unterstützen tun.
Alles klar, es war verletzungsbedingt, dann zur Physiotherapie gekommen, dann zum Heilpraktiker und dann wie zum Aromatherapeuten?
Ja, zum Aromatherapeuten ist so, ich habe mich schon immer dafür interessiert, ganz komisch auch, obwohl ich kein Duftmensch bin oder war. Aber es hat mich fasziniert, dass ätherische Öle nicht nur eine körperliche, sondern eine seelisch-emotionale Wirkung haben. Also ich verstehe das als Einigkeit, die Vereinung von Körper, Geist und Seele. Und ich erinnere mich an eine Patientin, die hatte massive Probleme mit der Blasenentzündung. Die war resistent gegen Antibiotika, die hat quasi Blut, der Urin war rot und keiner hat gewusst, was wir mit der machen. Und ich habe dann mit dem Labor telefoniert, mit dem ich zusammenarbeite. Und die haben mir vorgeschlagen, ich soll doch mal bitte aus dem Blasenabstrich, aus dem Vaginalabstrich, ein Aromatogramm erstellen lassen. Und ein Aromatogramm ist quasi das gleiche wie ein Antibiogramm. Nur man schaut, welche ätherischen Öle wirken gegen welches Bakterium. Und diese Patientin hatte Kolibakterien im Urin. Und dann wurde herausgefunden, welche ätherischen Öle ihr helfen können. Da war Thymian, Thymol zum Beispiel dabei. Und dann hat eine spezielle Apotheke spezielle Vaginalzäpfchen hergestellt. Die Patientin hat darauf gewartet, die hat die Zäpfchen genommen und innerhalb von kürzester Zeit war die Blasenentzündung weg. Und dann war für mich klar, eine abartige Macht dieser Aromaöle. Sowas muss ich auch machen. Hat noch eine gewisse Zeit gedauert, weil der Bereich so umfangreich ist. Aber das war dann quasi mein Start innerhalb der Aromatherapie.
Okay, cool. Wie beginnt man so eine Ausbildung zum Aromatherapeuten?
Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe ja vorher gesagt, selbstständig seit 25 Jahren, da hat man natürlich nicht alle Zeit der Welt. Und somit habe ich eine Intensivausbildung gemacht mit einer bestimmten Anzahl bei einer Ausbildungsstätte, die bundesweit agiert. Und da wurde ich dann in die Grundlagen der Aromatherapie eingewiesen. Und so hat man dann nach und nach die Wirkweise der ätherischen Öle, die Inhaltsstoffe, die Gewinnungsverfahren, die Applikationsformen und so weiter und so fort kennengelernt.
Wenn du jetzt, sag mal, auf deine ganze Erfahrung zurückschaust, du hast ja schon viel mit Ölen gearbeitet, viel mit Patienten oder Klienten gearbeitet. Was fasziniert dich bis heute an ätherischen Öl am meisten?
Also am allermeisten, muss ich ganz ehrlich sagen, fasziniert mich, dass ein ätherisches Öl so eine vielfältige Wirkung hat. Ich habe es vorher gesagt, es wirkt auf den Körper, es hat aber auch eine seelisch-emotionale Wirkung. Und die ätherischen Öle, die gehören seit über tausenden von Jahren zur Ganzheitsmedizin, wurden auf allen Kontinenten der Welt, werden die praktiziert, von den alten Römern bis hin zu den alten Ägyptern. In allen Hochkulturen war die Aromatherapie verbreitet und ich finde eben, wenn es etwas gibt, das Körper, Geist und Seele miteinander verbindet und da einen Heilungseffekt bringt, das ist der größte Effekt und deswegen fasziniert mich die Aromatherapie so ungemein.
Okay, ja, ich kenne das von mir. Also gibt es so Gerüche, die wenn man riecht, dann ist man sofort in einem emotionalen Zustand oder sofort an einem Ort gebunden, bei Oma oder bei mir zum Beispiel eine Werkstatt, wo ich da bin, so ein Motoröl, wo ich irgendwie einfach total, ja, ich kenne den Geruch schon, das ist seit ewig und fühle mich da sofort geborgen zu Hause und wirklich irgendwie zurückgeholt in die Kindheit, in das damals und das auf Knopfdruck.
Du siehst ja, das, was wir vorher gesprochen haben, die Wirkung aufs limbische System, das, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, von dem sprichst du jetzt aus deinen Erfahrungswerten.
Ja.
Und das passiert. Man riecht dann etwas, das erinnert einen und dann ist man entweder gut drauf oder es kann auch sein, dass das Gegenteil passiert, dass man eine schlechte Emotion damit verbindet. Aber der Wirkeffekt ist da.
Okay. Wenn wir jetzt direkt mal in die Anwendung gehen, es gibt ja verschiedene ätherische Öle, es gibt wahrscheinlich gute und es gibt schlechte. Und es gibt dann Anwendungen und Nicht-Anwendungen, aber zum Beispiel so Praxistipps, wie wird das bei dir angewandt?
Also es gibt unterschiedliche ätherische Öle. Man muss grundsätzlich sagen, das muss man vielleicht vorausschicken, in der Praxis an sich darf ich meinen Patienten gar keine Ölmischungen geben, weil das fällt unter das Arzneimittelherstellungsgesetz bei uns in Deutschland. Das darf nur ein Apotheker machen. Ich kann sagen, was es für Applikationsformen gibt. Und je nach Beschwerdebild, wenn mein Patient zu mir kommt, sage ich zu ihm zum Beispiel, pass auf, für dich wäre eine Ölmischung in einem Trägeröl gut. Zum Einreiben beispielsweise der Fußreflexzone. Oder wir können für dich einen Duftstick machen, wo du immer wieder dran riechen kannst. Dann gibt es aber auch die Leute, denen ich empfehle, mit ätherischen Ölen einen Leberwickel zu machen. Dann hat man die Möglichkeit, ein Teilbad oder ein Vollbad oder wie bei euch jetzt hier, einen Saunaaufguss damit zu machen. Und ich mache das immer so ein bisschen abhängig vom Beschwerdebild des Patienten. Und dann empfehle ich ihm, pass auf, diese Applikationsform wäre für dich vielleicht die richtige. Man kann auch unterschiedliche machen, das ist auch gar kein Thema.
Okay, das heißt, einmal sogar mit Öle baden, auf die Haut schmieren und natürlich riechen, also einatmen und mit einem Öldiffuser oder Verdampfen im Räumen.
Genau, also die Möglichkeiten gibt es. Diffuser ist eine sehr gängige Alternative, vor allem empfehle ich das sehr vielen Kindern. Den Eltern über Nacht, wenn sie an Atemwegsinfekten zum Beispiel leiden, dann ist das eine ganz, ganz elegante Art und Weise, zum Beispiel Husten zu behandeln mit beispielsweise Eukalyptus. Aber beim Eukalyptus muss man vorsichtig sein. Es gibt unterschiedlichen Eukalyptus. Es gibt den Kinder-Eukalyptus und den für die Erwachsenen. Und der Kinder-Eukalyptus, das ist der Eukalyptus radiata. Den kann man auch für Kleinkinder verwenden. Da kann man wunderbar über die Nacht einen Wirkeffekt auf das Bronchialsystem erzielen. Und ich habe das schon, weiß Gott, wie häufig erlebt, dass dann in 0,nix der Infekt weg ist, der Husten weg ist und das alles ohne Antibiotika.
Okay. Ich höre raus, man muss darauf achten, es gibt verschiedene Öle mit verschiedenen Wirksamkeiten, die für verschiedene Altersgruppen gut und nicht gut sind. Dies für die Art zu der Frage, es gibt ja gute und schlechte Öle. Wie unterscheide ich die oder worauf muss ich da achten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Anton. Und für den Laien ist es sehr, sehr schwierig herauszufinden, handelt es sich um ein gutes oder ein schlechtes Öl. Sehr häufig und wie bei vielen Sachen geht es da um eine Vertrauensfrage. Stehe ich hinter dem, was diese Firma macht? Es gibt Grundsätze in der Aromatherapie, wie ein Öl aussehen sollte. Also es sollte genuin sein, das heißt, es sollte unverändert sein. Es sollte authentisch sein, das heißt, von einer bestimmten Pflanzenart gewonnen. Grundsätzlich sagt man, je authentischer ein Öl ist, umso wirksamer, umso heilsamer und umso besser verträglich ist es. Des Weiteren ist es natürlich so, wenn du ein ätherisches Öl herstellst, dann sollte der Pflanzenteil, der zur Herstellung des Öls benutzt wird, der sollte zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet werden. Und du weißt selber, der Reifezeitpunkt ist abhängig von Witterungsverhältnissen. Nässe, Kälteperioden, Winter und so weiter und so fort. Und somit ist es bei den ätherischen Ölen so wie beim guten Wein. Das heißt, es ist nicht immer das Gleiche, der gleiche Jahrgang ist auch entsprechend gleich gut, auch wenn die Anbauer von diesen Farmen versuchen, das Ganze immer gleich zu machen. Aber ist halt abhängig von den Umwelteinflüssen. Das ist das, wie ein Öl grundsätzlich in der Aromatherapie verwendet werden sollte.
Okay, das heißt, es ist wirklich herstellerbedingt und da ist dann eben, man muss schauen, wie authentisch, hast du gesagt. Mhm. Also das heißt, deren die Witterungsbedingungen beachten, wann wird es produziert? Was ist der Herstellungsprozess? Genau. Was ist die Pflanzenqualität? Wie wird das gemacht? Sind da Pestizide im Spiel oder keine Pestizide? Okay, das heißt, das ist dann im Endeffekt Eigenrecherche?
Das ist Eigenrecherche, das kannst du auch als Kunde, der es kauft, nicht beeinflussen. Das sind wir beim Vertrauen der Firma, die es herstellt. Was jedoch der Kunde überprüfen kann, nämlich es gibt gewisse Dinge, die müssen auf dem ätherischen Öl deklariert sein. Also es muss der korrekte botanische Pflanzenname deklariert sein. Die Untergruppen, also die Chemotypen, zum Beispiel Thymian Thymol oder Thymian vulgaris. Der Deutschname muss drauf erwähnt sein. Die Füllmenge, es sollte auch erwähnt sein, enthält Pestizide, enthält keine Pestizide. Es sollten Allergene erwähnt sein. Es sollten Sicherheitshinweise draufstehen. Das heißt, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, nicht für schwangere Frauen geeignet, kann die Schleimhäute reizen. Und all das kann der Endkunde auf dem Fläschchen nachlesen. Und somit hat er schon da die Möglichkeit zu sagen, okay, da ist relativ viel deklariert. Und daher könnte es sich um ein authentisches Öl handeln.
Okay, ja, sehe ich. Du hast da auch jetzt etwas Gutes angesprochen, weil es gibt ja auch einmal, sagen wir böse formuliert, bei mir ist das so ein Bild im Kopf, ich kenne so Gerüche, wie man irgendwie unterwegs ist für Frauen, die irgendwie drastisch übertrieben irgendwie Öle aufgetragen haben, die irgendwie wie ein seltenes Gewächshaus riechen, wie man hinterhergeht und dann richtig so einen Kilometer gegen den Wind. Und da irgendwie so das Framing von dem, es ist unwissenschaftlich, es ist mehr wie so, keine Ahnung, Tante Ella, Kräutergarten, undifferenziert, keine Wirkungsweise. Ja. Dort zwei Fragen und zwar das, oder sagen wir zwei Aussagen dazu. Das erste ist ja das, das finde ich cool. Ich habe vor jemandem einen Satz gehört, wenn man sich vor schützen muss, dann weiß man, dass es wirkt. Und insofern sagst ja du jetzt halt auch zum Beispiel Warnhinweise nicht für schwangere Frauen oder bei verschiedenen Ölen. Das heißt, es wirkt ja ganz offensichtlich, wenn es Warnhinweise gibt, dass es für schwangere Frauen nicht gut ist, so Öle zu nehmen. Und auf der anderen Seite ja quasi jetzt halt die Beweisführung, gibt es so knallharte Studien, wo man sagt so, wow, bahnbrechend, hättest du nicht gedacht, was die Öle bewirken und machen können. Hast du da was auf Lager?
Ja, habe ich was auf Lager. Also grundsätzlich muss ich sagen, es gibt im deutschsprachigen Raum eine ausreichende Studienlage. Aber diese Studien sind meistens in englischer Sprache. Ja. Und es kann sein, auch die deutschen Studien sind in englischer Sprache, es kann sein, dass diese Tatsache vielleicht dazu führt, dass die Aromatherapie bei uns in Deutschland nicht wirklich anerkannt ist. Wer sich aber dafür interessiert, von euch da draußen, es gibt eine internationale Fachzeitschrift, International Journal of Aromatherapy. Da findet ihr unter www.essentialorg.com über 500 wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von ätherischen Ölen auf den menschlichen Organismus beweisen. Und diese 500 Studien sind in der internationalen Fachpresse veröffentlicht worden. Also das ist schon mal eine Sache, die da liegt. Mir fallen jetzt speziell zwei Studien ein, die ich vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnen kann. Spannungskopfschmerzen ist ja mittlerweile ein Bereich, der nahezu jeden zweiten trifft. Und da hat der Professor Dr. Hartmut Göbel von der Uni Kiel im Jahr 98 eine Studie gemacht und hat gesagt und hat festgestellt, dass eine 10%ige Verdünnung von Pfefferminzöl, also Menthol, genau den gleichen Effekt hat wie Paracetamol oder AS-100. Und von daher finde ich das phänomenal, dass man auf eine natürliche Art und Weise das behandeln kann. Das ist also eine Studie. Und die zweite Studie, die mich fasziniert, ist von Professor Jürgens von der Uni Bonn. Und der hat eine Vergleichsstudie gemacht bei Asthmatikern und hat festgestellt, wenn die Asthmatiker oral Eukalyptusöl einnehmen, so können sie drastisch die Dosis vom Cortisol reduzieren. Jetzt muss man dazu sagen, in Deutschland ist die orale Einnahme von ätherischen Ölen nur ganz bestimmten Personengruppen vorbehalten, speziell ausgebildete Mediziner. Frankreich und England findet man das viel, viel häufiger. Aber das ist der Grund, wenn man auch dieses Eukalyptusöl über den Diffusor einsetzt, dass die Leute mit Asthma-Beschwerden viel einfacher und leichter atmen können. Und das ist für mich eine absolute Beweislage und da gibt es Studien drüber.
Ja, verstanden. Ja. Ich kenne auch einen. Wir zum Beispiel, wir bauen ja Zirbelsaunen.
Ja.
Und mein Schlafzimmer ist ja zu großen Teilen aus Zirbel. Ja. Und es gibt ja laut Kahnen-Studie, also tolle Studien, wo doppelblind Placebo geprüft, wo nachgewiesen wurde, dass im Schnitt bei 8 Stunden, wie man quasi das Öl, den Geruch um sich herum hat, 3500 weniger Herzschläge in der Nacht, also bei 8 Stunden Schlaf, benötigt, oder sagen wir mal, du hast 3500 weniger Herzschläge in der Nacht auf 8 Stunden verteilt. Und ich meine, das ist ja ein direkter Zusammenhang. Du hast einen Geruch, dem du ausgesetzt bist, wo du 8 Stunden schlafst und daneben liegst und 3500 weniger Herzschläge im Schnitt hast.
Ja, überleg
oder mal. Bis zu, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, bis zu oder im Schnitt. Aber beide dieser Zahlen sind ja fundamental, dass man mit einem Geruch Nervensystem stimulieren kann.
Ja, jetzt sind wir wieder gerade aktuell in dem, was in der Medizin sehr viel diskutiert wird, die Longevity-Bewegung. Und da haben wir ja das Thema. Wenn wir das jetzt quasi jede Nacht inhalieren würden, über welche Art und Weise, dann würde das für uns bedeuten, wir würden im Schnitt deutlich länger leben. Weil das Herz spart sich die Herzschläge auf für das weitere Leben.
Ja, also ist halt, man sieht es ja auch, viele tracken ja einen Schlaf mit Aura, Whoop oder anderen Geräten. Und HRV ist ein Riesenthema. Es gibt ja so drei Dinge, meiner Meinung nach, die einen menschlichen Körper, sag mal, Schwierigkeiten bereiten. Das ist einmal, sind es Toxine, dann ist es Stress und dann sind es Viren und andere Geschichten. Und die in den Griff zu bekommen, beziehungsweise einer dieser Säulen, Stress, Cortisol, das eben mit ätherischen Ölen in der Nacht passiv zu behandeln, die Mathematik dahinter ist in meinen Augen sehr stimmig.
Ja, und Stress sind wir ja mittlerweile alle geplagt. Es gibt ja fast keinen, auch jeder Patient, der zu uns in die Praxis kommt. Stress ist ein Riesenthema. Und ja. Also absolut. Und das zu reduzieren, da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten außer ätherischen Ölen noch. Aber ätherische Öle können halt wunderbar über die Hintertür die Stresshormonproduktion regulieren.
Ja. Beim Einschlafen oder beim Einschlafprozess, dass man vom Stress runterkommt, gibt es ja Öle oder Dinge, die da empfohlen werden. Was ist da deine Ansicht dazu?
Also sehr, auf jeden Fall kann unheimlich unterstützend wirken. Entweder, ob man nur den Duft als angenehm empfindet, ob man es als Ritual empfindet vor dem Einschlafen und ein Fußbad macht oder eine Kompresse aufs Kopfkissen legt mit den ätherischen Ölen. Meine Empfehlung ist eine Kombination von echtem Lavendel, von Sandelholz, von Orange, von Bitterorange, das ist Neroli, und von Bergamotte. Und davon eine Kombination, jeweils einen Tropfen, zum Beispiel auf eine Kompresse, neben das Kopfkissen gelegt, wunderbar bei Einschlaf- oder Durchschlafbeschwerden.
Okay. Wie oft verschreibst du das oder wie oft kommen Leute auf die wegen Schlafdinge zu?
Also ich würde mal sagen, Schlafen hängt für mich auch mit Stress zusammen und nahezu nicht jeder zweite, sondern fast jeder Patient, der kommt, hat in irgendeiner Art und Weise Stress. Und was ich beobachte die letzten Jahre ist, dass gerade die Ein- und Durchschlafbeschwerden deutlich zunehmen. Von daher, ob die Leute jetzt genau wegen diesem Thema zu uns in die Praxis kommen oder nicht, profitieren tun sie alle mal davon, wenn man denen dann sowas empfiehlt.
Verstanden. Aroma und Sauna.
Ja.
Was hast du dazu zu sagen?
Also ich bin selbst begeisterter Saunagänger und nutze natürlich jetzt, seit ich aromatherapeutisch ausgebildet bin, natürlich viel mehr ätherische Öle, weil man muss natürlich sagen, die ätherischen Öle wirken in der Sauna noch viel intensiver. Durch die Wärmewirkung und durch das, dass die Durchblutung sich verbessert, dringen die ätherischen Öle tiefer in die Haut ein. Die Atmung vertieft sich, du nimmst sie tiefer auf und dann hast du ja nicht nur diesen regenerativen, entspannenden Effekt. Gleichzeitig kommt es darauf an, welche ätherische Öle du mischst, sodass du dann auch noch den Geist beruhigen kannst, die Sinne beleben. Und somit finde ich eine wunderbare Kombination. Ich empfehle oftmals ätherische Öle zur Erfrischung, beispielsweise eine Kombination von Zitrusölen, Grapefruit, Orange. Und dann Myrte noch dazu und zum Schluss noch Zederholz. Ja, da haben wir ja auch vorher schon drüber gesprochen, was du gesagt hast. Und wer es aber eher entspannend mag in der Sauna, der kann eine Kombination von Rosenholz, Palmarosa, Vanille und Bergamotte nehmen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber ich bin ein absoluter Fan davon, ätherische Öle in der Sauna zu verwenden.
Ja, und du sagst auch, es ist, sage ich mal, wirksamer oder beziehungsweise wirkungsstärker aufgrund der Hitze, weil man es tiefer aufnimmt, es kommt auf die Haut und es gibt für verschiedene Stimmungen und Ziele, die man verfolgt, verschiedene Öle, die man da verwendet. Morgensauna, Abendsauna, also Öle, die eher aktivierend wirken, am Abend, die beruhigend wirken. Dann hat zum Beispiel nach dem Sport Öle, wo man während dem Saunagang sogar unter Umständen auf die Haut auftragen kann oder auch danach.
Ja, wunderbar.
Also, ja.
Es gibt regenerierende Öle natürlich für Sportler, es gibt aktivierende Öle und es kommt immer ganz drauf an von der Konstitution auch von jedem Einzelnen. Was man halt darauf achten muss, wenn man sich noch nicht so richtig in dieser Materie auskennt, also wie gesagt, ist abhängig von der Konstitution von einem, auch von der Erfahrung des Saunagängers, wie viel Erfahrung hat der und dementsprechend empfehle ich eher vielleicht kürzer diesen Ölen ausgesetzt zu sein oder entsprechend etwas länger. Aber es ist abhängig. Wenn ich am Abend Sauna mache und ich möchte eher was Entspannendes, ja, dann kann ich vielleicht auch 2-3 Minuten länger in der Sauna bleiben, weil ich weiß, ich gehe danach ins Bett. Wenn ich aber aktiviert werden möchte, weil ich noch anstrengende Termine im Tag über habe, dann bleibe ich vielleicht 2 Minuten kürzer, nehme aber dafür ätherische Öle, die meine Konzentration stärken.
Ja, ist bei uns, wir unterscheiden ja auch bisher, sagen wir mal, bei uns in der Sauna, wenn wir das empfehlen, zwischen aktivierenden und beruhigenden Ölen und dann kann man sich, je nachdem, was man möchte, sich das Öl einfach während dem Saunagang selbst praktisch mischen.
Okay. Macht ihr das dann auch so? Weil ich empfehle das immer 2 bis 10 Tropfen auf eine Kelle Wasser oder dass man die Öle direkt in so eine Eiskugel mit integriert und dann quasi die Eiskugel als Saunaaufguss nimmt. Das finde ich eine schöne Sache.
Ja, also bei unserer Sauna, wo der finnischer Ofen integrierbar ist, ist das durchaus, sagen wir mal, so möglich und empfehlenswert. Und wir haben, sagen wir, auch eine kleine Schale, die durch Hitze wird das direkt verdampft und da reichen ja dann, sagen wir mal, Tropfen. Da muss man es ja nicht verdünnen, weil man ja nicht den großen Raum hat, wo man die ganze große Aufgussgeschichte hat, sondern da hat man lediglich die Öle und da sind 3-4 Tropfen völlig ausreichend.
Das denke ich mir. Ich meine, man muss bei den Ölen eher aufpassen, wenn man so einen Ofen hat, dass man die nicht direkt in den Ofen hinein tröpfelt, weil die sind ja leicht entflammbar und deswegen empfehle ich sie immer ins Wasser zu tun. Aber wenn das bei euch so ist, dass ihr eine Schale habt, dann ist ja, kann man das ja im Vorfeld schon mischen und dann in die Sauna mit hineinnehmen.
Genau, und du hast ja, da ist es ja nicht möglich, dass es brennbar ist, weil es eben nur in der Schale ist und es ist ja kein finnischer Saunaofen, wo er jetzt 100 Grad hat oder über 100 Grad. Der Ofen ist ja oft heißer wie der Raum selbst, um eben die Raumtemperatur hinzubekommen, sondern das ist alles sehr sicher und wird so physikalisch verdampft mit Aluminiumschale.
Okay.
Aluminium ist das leitfähigste Material, wird durch die Konvektionswärme und die Strahlenwärme der Infrarotsauna aufgeheizt und dann halt eben der Luft zerstäubt.
Ja, cool. Also wie gesagt, ich nutze sie mittlerweile auch ganz, ganz intensiv während dem Saunaaufguss.
Ja. Frage. Gibt es so You Don't bei ätherischen Ölen? Macht es nie und das sind die drei Regeln nochmal, die man beachten muss, wenn man es mit Ölen zu tun hat.
Also grundsätzlich muss ich sagen, empfehle ich jedem, der sich mit ätherischen Ölen auseinandersetzt, in irgendeiner Art und Weise eine Fortbildung. Ob das jetzt sowas ist wie ich, jetzt zertifizierte Aromatherapie, wahrscheinlich sehr viel länger. Ob das ein Webinar ist oder irgendwas, aber man sollte sich damit auseinandersetzen, weil es gibt tatsächlich Öle, die sind mit Vorsicht zu genießen. Und da gibt es drei Gruppen, die man ansprechen muss. Man muss die Kleinkinder und Säuglinge ansprechen, man muss schwangere Frauen ansprechen und man muss auch die Gruppe der Tiere ansprechen. Ja? Also bei kleinen Kindern immer und bis 6 Jahre ätherische Öle immer verdünnt einsetzen, nie unverdünnt einsetzen. Grundsätzlich gilt 3 ätherische Öle, das wäre Menthol, also Pfefferminze, das wäre Eucalyptus globulus und Kampfer. Die sind für Kleinkinder unter 6 Jahre tabu, weil die können zum Kehlkopfkrampf führen und es kann bis hin zu Asthmatoiden und Erstickungsanfällen kommen. Eine Sache. Bei schwangeren Frauen muss man aufpassen, mit Ölen, die einen hohen Anteil haben an Monoterpen-Ketonen, das wäre zum Beispiel der Schopflavendel, und auch Monoterpen-Phenole, das wäre Thymian-Thymol, weil die wirken uterustonisierend. Das heißt, wenn du diese Öle anwendest, dann kann es sein, dass Wehen vorzeitig ausgelöst werden. Und das ist eine Riesengefahr und deswegen darf das nie angewandt werden. Und bei Tieren hat es den Grund, der tierische Geruchssinn ist 500 bis 1000 Mal so stark wie der menschliche und wir können nicht sagen, wie reagieren die Tiere denn auf die ätherischen Ölen. Und deswegen empfehle ich, auch bei Tieren die ätherischen Öle nicht anzuwenden. Also das sind wirklich Dinge, die gilt es zu berücksichtigen, weil die können echt gefährlich werden.
Klingt logisch. Danke, Marcel. Ja, es klingt echt logisch. Gegen Ende. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hätte ich nicht gedacht, irgendwie so Aroma-Lifehacks oder jetzt hat von dir in der Praxis, in der Behandlung mit den über 25 Jahren Erfahrung, wo du sagst, das ist so, man kann es nicht universell machen, aber ist so eine Empfehlung für die, wo du sagst, probiert es mal aus.
Das soll jeder auf jeden Fall mal probieren. Es ist so schwierig, weil es natürlich schon immer individuell unterschiedlich ist. Also ich habe mich früher sehr viel an Vorgaben gehalten, was ich jetzt auch gesagt habe, zum Beispiel bei Einschlafbeschwerden die Kombination. Da wir alles Individuen sind und wir natürlich anders reagieren, mache ich es bei meinen Patienten immer so, dass ich versuche, eine gute Anamnese mit denen zu machen, ein Anamnesegespräch, zu schauen, wo liegt denn die Ursache von ihrem Problem. Und dann versuche ich, die ätherischen Öle dahingehend auszuwählen. Aber ich denke, was man auf jeden Fall empfehlen kann, weil logisches Denken, Konzentration, Fokussierung, das können wir alle immer mal wieder brauchen. Vielleicht, weil wir einen anstrengenden Tag hatten und so weiter und so fort. Und da gibt es die Reihe zum Beispiel von den Zitrusölen.
Ja.
Und alle Zitrusöle haben einen hohen Monoterpenanteil. Und dieses Monoterpen fördert die Konzentration und fördert das logische Denken. Und wenn er das zusammen mit Pfefferminze macht, mit Menthol, das hat den Effekt, das Menthol fördert die Sauerstoffaufnahme durch die Lunge ins Blut. Sind wir nochmal fokussierter. Und hinzu noch Rosmarin, Cineol, diese drei Zitrusöle, Pfefferminze, Rosmarin, Cineol. Und dann haben wir und Power und Kraft und wir können wir unsere Vertragsverhandlungen entsprechend gut führen, sind gut vorbereitet auf bei mir, auf meine Patienten und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sache, die kann ich jedem empfehlen. Und auch gerade die Zitrusöle sind sehr häufig zum Beispiel in Lernsprays enthalten, wenn es darum geht, auf Prüfungen zu lernen, ob auf Abi, mittlere Reife und so weiter und so fort. Von daher, das ist schon eine Sache. Und außerdem riechen sie sehr angenehm.
Wow, ja. Vielleicht sogar hier fürs Podcast-Studio oder für die Büros.
Ja, zum Beispiel, ja. Könnten wir mal probieren, ja. Wobei, ich habe vorher in eine von euren Saunen reingerochen und dann habe ich gedacht, bestimmt kommt die Frage, was ist dein Lieblings-Sauna-Aufguss? Und das ist Bergamotte oder Zeder. Dann rieche ich in die Sauna rein und dann riecht es schon nach Zeder, weil ihr Zederholz verwendet. Von daher.
Unter anderem,
also,
ja.
Also bei euch riecht es eh schon sehr, sehr gut. Von daher weiß ich nicht, ob ihr das braucht, aber man könnte es natürlich mal probieren.
Ja. Gibt es zum Beispiel für Haare oder Beauty irgendein Öl für Gesicht, wo du empfiehlst oder wo man direkt auftragen kann?
Es gibt zum Beispiel Öle, die man direkt auf die Haut auftragen kann, aber du hast gerade Beauty angesprochen, also es gibt ein Öl, das Immortelle. Immortelle ist, heißt unsterblich und ist ein absolutes Verletzungsöl bei körperlichen und seelischen Verletzungen. Dieses Öl kann man nicht direkt auf die Haut bringen, aber als Hydrolat quasi. Das ist also das, was nachher noch übrig bleibt, nachdem das ätherische Öl gewonnen wurde, das, was in dem Wasser vorhanden ist. Und wenn man das auf die Haut sprüht, dann gibt es Studien, die sagen, dass man bis zu 20 Jahre länger leben würde und es gegen Falten wirkt. Und von daher ist es so, dass wir zu Hause bei meiner Tochter und meiner Frau das Immortelle Hydrolat stehen haben. Mhm. Das wäre eine Sache. Und andere Öle, die nichts mit Beauty zu tun haben, aber die du zum Beispiel direkt auf die Haut tröpfeln kannst, das ist meine Notfallmischung, die ich immer wieder empfehle. Das ist eine Kombination aus Zistrose, Immortelle und aus echtem Lavendel. Und die können zum Beispiel direkt auf eine offene Wunde getröpfelt werden. Also dürfte eigentlich in keiner Handtasche von einer Frau fehlen. Das eine hilft gegen Verletzungen, das wäre die Zistrose. Das ist auch in der Aromatherapie als das äußere Pflaster bekannt. Die Immortelle als Verletzungsöl und dann noch das breite Spektrum vom Lavendel.
Okay, okay. Und gibt es für Neurodermitis was, wo du sagst, empfiehlst du, oder für trockene Haut?
Für trockene Haut und für Neurodermitis gibt es viele entsprechende Öle, aber auch da muss man eben die Ursache erkunden, warum kommt es denn da dazu? Und ich vergleiche das oftmals wie mit einer Salbe. Ich kenne das von der Schulmedizin. Wenn jemand Neurodermitis hat, dann wird eine Kortisonsalbe verordnet. Das ist für die Akutsituation schön und auch wichtig, und dass der Patient sich nicht mehr kratzen muss. Aber auch da muss man vielmehr die Ursache ergründen, warum kommt das Ganze. Und das, was ich in der Praxis erlebe, haben Hauterkrankungen sehr häufig zu tun. Natürlich mit dem Darm, aber vor allem mit den Lebensmitteln. Also die Kuhmilch spielt eine große Rolle, der Weizen oder das Gluten-Ei. Und wenn man diese Dinge mal meidet, dann wird oftmals die Haut schon von alleine besser. Aber natürlich muss man auch ganzheitsmedizinisch nach dem Darm schauen. Das ist gar keine Frage, ja.
Okay. Irgendein Öl für voluminöseres Haar?
Für voluminöseres Haar.
Oder gibt es da irgendwie Öle speziell für Haare?
Es gibt Öle für Haare, aber da könnte ich jetzt ad hoc nicht genau darauf antworten. Da müsste ich jetzt erst mal nachlesen, was ich schon gemacht habe. Ich habe schon Öle für meine Tochter, die für ein besseres Haarwachstum verantwortlich sind, in eine Trägerölmischung gemacht. Und diese Öle habe ich dann ihr mitgegeben und die hat sie dann über die Nacht einwirken lassen. Und somit hat sich die Kopfhaut regeneriert, die Kopfhaut wurde besser durchblutet und das Haar wurde dadurch auch voluminöser. Aber es gibt so viele unterschiedliche Öle, dass ich dir jetzt exakt keines nennen müsste, weil das ist auch nicht mein alltägliches Tun in der Praxis bestimmt.
Okay, cool, danke. Wenn man jetzt auf dich zukommen möchte und bei dir ein Beratungsgespräch, einen Termin haben möchte, wie macht man das am besten?
Also so, am besten meldet man sich telefonisch zu unseren Rezeptionszeiten. Da sind zwei Kolleginnen da, die die Anrufe entgegennehmen. Natürlich kann man sich auch per Mail an uns wenden. Und dann ist es bei mir so, ich kalkuliere für das Erstanamnesegespräch immer 1,5 Stunden ein, damit man ausreichend Zeit hat. Im Vorfeld ist es für mich immer wichtig, dass die Leute mir entweder eine kurze Mail schreiben oder ihre Befunde, die schon von schulmedizinischer Seite schon existieren, zukommen lassen, damit ich einfach ein Bild habe, was ist denn schon alles gemacht, Blutwerte, Laboranalysen und so weiter und so fort. Und dann kommen die Leute zum Termin, dann werden sie beraten, untersucht, gegebenenfalls empfehle ich noch andere Laboranalysen, die man vielleicht machen sollte. Und dann werde ich einen Behandlungsplan aufstellen und dann kommt der Patient und sagt, ja, fühlt sich gut für mich an, ich mache die Therapie bei dir. Dann gibt es die Leute, die von weiters her kommen, weil mittlerweile habe ich auch von weiters her Patienten. Da versucht man dann eher das Ganze über Medikamente zu machen, die die Leute einnehmen, sodass die dann vielleicht nur alle 8 Wochen oder so mal kommen müssen. Also, aber der Weg ist über unsere Rezeption einen Termin auszumachen.
Verstanden. Das ist einfach die Website, die verlinken wir hier drunter. Habt ihr einen eigenen Podcast, YouTube-Video, Social Media?
Also wir haben YouTube-Videos, YouTube-Kanal, aber ich habe bedingt durch meine Tochter seit März letzten Jahres einen Instagram-Account. Also unter @riffelholistics mit X findet ihr uns. Und ich muss mittlerweile sagen, es macht mir sehr Spaß, da was zu machen. Hätte ich nie gedacht, aber es ist total cool, da so kleine Videos zu drehen und vor allem Leute auf eine kurze, schöne Art und Weise zu informieren, was es alles alternativmedizinisch für Möglichkeiten gibt.
Passt, dann werden wir dich hier verlinken. Einmal unter dem Podcast hier findest du den Link dann zu deinem Instagram, zu deinem YouTube und die Web und den Link zu deiner Praxis.
Cool, super, vielen Dank, freue mich.
Mega. Ansonsten, Marcel, gibt es von dir nur abschließende Worte, wo du sagst, das möchtest du hier nur mitgeben?
Was ich noch mitgeben möchte für die Leute, also grundsätzlich möchte ich euch mitgeben, denkt bitte bei Aromatherapie nicht nur an einen angenehmen Duft. Aromatherapie ist weit mehr als Wohlfühlcharakter. Aromatherapie gehört für mich zu einer ganzheitlichen Therapieform, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt und die hilft, quasi die körpereigenen Selbstheilungskräfte wieder zu verbessern, sodass der Körper wieder in der Lage ist, sich selber zu helfen. Und von daher, denkt da bitte immer daran.
Mega. Danke, Marcel.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.